Hi, mein Name ist Jonat Rebes und ich bin ein ziemlicher Philosophie-Anfänger. Vielleicht so wie ihr. Aber genau wie ihr hab auch ich großes Glück, denn mein Bruder Micha, der ist das nicht. Jeden Monat bringt Micha uns eine neue philosophische Theorie näher. Wer ist dieser Kant? Wovon redet Judith Butler? Oder was ist eigentlich Liebe? All das musst du nicht extra studieren. Für das zumindest Wichtigste reicht manchmal auch ein einziger Podcast. Wir leben alle im Kapitalismus. Doch woher stammt eigentlich die Idee der freien Marktwirtschaft? Der Philosoph und Ökonom Adam Smith wird häufig als Vater des modernen Kapitalismus bezeichnet. In dieser Folge lernen wir Smith besser kennen. Wir erfahren, auf welchem Menschenbild seine Idee von Gesellschaft beruht. Und wir lernen, warum seiner Meinung nach großer Egoismus zu großem Mitgefühl führen kann. Kapitel 1. Wer ist Adam Smith?
Hallo Jona.
Hi Micha.
Heute geht es um Adam Smith, ein Philosoph, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, also von 1723 bis 1790.
Und ich kenne ihn gar nicht als Philosoph, ich kenne ihn eher so als Ökonom.
Da ist er auch weltbekannt für, aber er ist auch Philosoph, wie sehr viele DenkerInnen, und hat sich mit, jetzt hast du es gerade schon ein wenig angekündigt, mit Wohlstandstheorien oder mit Ökonomie auseinandergesetzt.
Ja, ich glaube, daher kennt man ihn so hauptsächlich.
Und also besonders mit der Volkswirtschaftslehre und sehr viel mit Moral. Also er hat eine eigene Moraltheorie, die auch in Verbindung steht mit seiner Wohlstandstheorie. Die habe ich heute mitgebracht.
Ja.
Hat aber auch in seinen Werken sich selbst ausgiebig mit den einzelnen Moraltheorien seiner und auch der vergangenen Zeit auseinandergesetzt und da sehr viele kluge Gedanken formuliert. Mhm. Er selbst ist in Schottland geboren, ein Schotte letztlich, ne, und hat auch so zu Zeiten von Kant, von Hume, die waren so seine Zeitgenossen, damit man es mal so ein bisschen einordnen kann.
Ja, 1723, meinst du, ist er geboren?
Genau, bis 1790. Mhm. Er selbst studierte unter anderem Philosophie und wie du bereits ankündigtest, befasste er sich sehr mit der Ökonomie und war selber irgendwann Professor mit 27 für Logik in Glasgow, also in Schottland, und hat sich dann später mit der Moralphilosophie auseinandergesetzt.
Okay, darum soll es heute auch eher gehen.
Darum soll es heute auch eher gehen. Sein Hauptwerk ist auf der einen Seite so die Theorie der ethischen Gefühle. Da geht es um Sympathie als Grundlage unserer Moral. So, das ist so der Begriff für die heutige Episode.
Sympathie als Grundlage der Moral.
Genau. Also wenn ihr versteht, was Sympathie am Ende der Episode ist, zumindest nach Smith, dann habt ihr das mitgenommen, was so ein bisschen meine Idee von dem Podcast heute ist.
Interessant, weil ich oft, sorry übrigens, dass ich so ein bisschen nasal klinge. Ich glaube, ich muss das aber, es geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, ich muss das einmal ansprechen. Es tut mir leid. Ich bin irgendwie noch ein bisschen erkältet. Aber bei dem Thema Sympathie, da fällt mir direkt ein, weil du meintest, Sympathie als was? Als Träger der Moral?
Grundlage, habe ich gesagt.
Als Grundlage der Moral. Es gibt ja ganz oft so eine Debatte darüber, was darf Comedy? Ne? Mhm. Also so bei Stand-up irgendwie, ja, ist das jetzt moralisch verwerflich, ne, wenn man jetzt so ein bisschen solche Begriffe vielleicht benutzt, dass er da Witze über XY macht und so. Ne? Und meine Theorie ist immer, es hat ganz viel mit Sympathie zu tun. Wenn du eine Sache, es hat auch was mit Moral zu tun, aber es hat in diesem Punkt auch ganz viel mit Sympathie zu tun. Wenn du etwas sympathisch rüberbringen kannst, da kannst du sehr viel erzählen und auch sehr viel moralisch irgendwie dir rechtfertigen, wenn es sympathisch auch rüberkommt und die Leute das vielleicht auch verstehen, wie du das meinst.
Das Verstehen, wie man etwas meint, genau da geht es auch heute bei Adam Smith darum. Also, ja. Das dem würde ich jetzt zunächst einmal zustimmen, dass es zumindest für ihn Grundlage für moralisches Handeln. Mhm. Und das steht, wie gesagt, in Verbindung mit seinem weiteren Hauptwerk. Und das ist so das, wofür er super bekannt ist, das ist Wohlstand aller Nationen. Also da hat er letztlich die englische Nationalökonomie oder auch die Volkswirtschaftslehre begründet. So, er ist letztlich der Begründer dafür. Da geht es um, kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf, da geht es um freie Marktwirtschaft, da geht es um Förderung des Gemeinwohls, da geht es um die Rolle von Interessen. Und damit hat er sich ausgiebig auseinandergesetzt.
Ja, das meinst du, da reden wir später auch nochmal drüber, genau. Über den ganzen Ökonomie-Teil.
Ein wenig.
Weil ich dachte, es geht mehr über die Moral vorhin, oder heute.
Genau, deswegen ein wenig, ja.
Okay.
Er selbst, also Adam Smith, hatte ein Bild vom Menschen, das ist immer, finde ich, interessant, sich anthropologisch auch an DenkerInnen, denen sich so zu widmen, also zu gucken.
Anthropologisch?
Also zu gucken, welches Menschenbild liegt eigentlich der Theorie oder den Denkern zugrunde? Ja. Weil das ja häufig dann weitere Implikationen mit sich bringt.
Das heißt anthropologisch?
Genau, Anthropologie ist so die Lehre des Menschen. Mhm. Er selbst hat nämlich ein Menschenbild, was in erster Linie eines ist, was rational egoistisch geprägt ist. Also Menschen sind primär geleitet von ihrem Eigeninteresse. Also letztlich geht es Menschen darum, ihre Interessen durchzusetzen. Es geht um das eigene Interesse. Das ist primär. Zusätzlich kommt nachher noch hinzu der Aspekt der Sympathie, aber in erster Linie ist der Mensch ein rationales, egoistisches, also im Sinne von primär aus Eigeninteresse forciertes Wesen. Und es geht darum, dass das Nutzen von dir, von mir, von euch da draußen zu maximieren. So hat er das zumindest gesehen. Und das auch im Besonderen dann natürlich in seiner Wirtschaftstheorie. Da bricht das total durch. Und das Eigeninteresse ist dann wirklich so die Triebkraft. Die Triebkraft für die Momente, wenn wir handeln, wenn wir auch uns, in, wie gesagt, in wirtschaftlichen Kontexten bewegen. Also er sagt so etwas, dass also ein Bäcker oder eine Bäckerin, die produziert kein Brot, weil sie den Kunden ernähren will, sondern es wird Brot produziert, weil das eigene Interesse, leben zu wollen, und dafür braucht man Geld, im Vordergrund steht. Oder das einzige Motiv letztlich ist. Mhm. Es geht darum, dem eigenen Interesse nachzugehen. Mhm. Und das auch hinter den Handlungen der einzelnen Menschen auch erkennbar werden zu lassen. Also, dass man, wie gesagt, wenn man zum Bäcker geht, nicht, das würden wir jetzt, glaube ich, hier heutzutage auch nicht denken, aber nicht denken, okay, der macht das, weil, oder die macht das, weil sie uns etwas Gutes tun will, sondern es geht um ein eigenes Interesse, und das ist dann häufig runterzubrechen im Sinne von leben zu wollen, das eigene Nutzen zu maximieren. Und das
ist jetzt erstmal eine Beobachtung von ihm dann quasi, oder?
Genau, das ist eine Beobachtung von ihm. Also dass das eigene Interesse quasi den Handlungen zugrunde liegt. Deswegen so einen rationalen Egoisten oder eine Egoistin aus seinem Menschenbild abzuleiten ist. Oder das beinhaltet das.
Also ganz generell auch gesprochen, da ging es ihm jetzt nicht nur um die Bäckerin in ihrem Job als Bäckerin, sondern es ging ja auch um die Bäckerin, wenn sie aus der Bäckerei raus ist und ihr restliches Leben lebt.
Ja.
Also er wird es immer begründen mit einer gewissen Art von Egoismus.
Genau, es ist immer ein Egoismus drin, ne?
Der einen steuert sozusagen.
Genau, der einen steuert.
Also die Triebkraft dessen, genau, ist, was man tut.
Ja, ob es jetzt im Alltag ist oder im ökonomischen Kontext oder auch im moralischen letztlich, es hat dieses, die Triebkraft ist dieser egoistische Moment. Mhm. Und dann könnte man sich ja den Gedanken weiterführen und sagen, warum sollten wir dann überhaupt moralisch handeln? Warum sollten wir überhaupt im Sinne oder schauen, wie es auch den anderen geht. Und da sagt er jetzt, dass zu der Moral oder die Frage der Moral nicht alleine durch das rational-egoistische zu erklären ist, sondern dass Moral auf Sympathie basiert. Moral basiert auf Sympathie und deswegen handeln wir auch oder deswegen haben wir ein Interesse an Moralität. Und was er damit genau meint, das schauen wir uns im zweiten Kapitel an.
Werbung.
Jona, wir haben hier schon richtig viel zum Thema Freiheit gemacht. Kierkegaard, Sartre, Rousseau, das ist hier ein Riesenthema.
Ja, auf jeden Fall. Und in diesem Monat haben wir einen Werbepartner, bei dem die Freiheit im Internet ein riesengroßes Thema ist, nämlich NordVPN.
Ich versuche das mal ein wenig für uns zu erklären. Und zwar baut NordVPN einen verschlüsselten Tunnel zwischen eurem Gerät und einem VPN-Server auf. Und das hilft dann, um Kreditkartennummern oder andere sensible Daten, Passwörter vor Hackern zu schützen. Und das besonders im öffentlichen WLAN.
Oder auch richtig gut, wenn man im Urlaub ist und auf deutsche Websites, wie zum Beispiel die ARD-Mediathek, zugreifen möchte. Mit NordVPN kann man ganz einfach seinen virtuellen Standort ändern und fertig.
Gleichzeitig hat natürlich NordVPN auch gerade einen großen Rabatt für uns parat, nämlich 4 Bonusmonate auf den 2-Jahres-Plan und das mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also falls euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal vorbei unter nordvpn.com/philosophie.
Natürlich haben wir auch einen Gutscheincode für euch, der lautet Philosophie. Den Link zu allem findet ihr in unserer Episodenbeschreibung. Werbung Ende.
Kapitel 2. Warum überhaupt moralisch handeln?
Wir sind eben ins erste Kapitel gestartet, haben einen ersten kleinen Überblick über Adam Smith bekommen. Also wir wissen jetzt, okay, der hat dann und dann gelebt, hat ungefähr die und die Idee eines Menschen. Ja. Und jetzt frage ich dich, Jona, weil die Frage habe ich heute ins zweite Kapitel verlagert. Warum denn überhaupt moralisch handeln? Weil das hat ja Smith gerade gefragt und denkt mich, warum fragen wir nicht Jona? Vielleicht hat er ja auch eine gute Antwort, dann können wir uns den Rest auch sparen. Warum moralisch handeln? Im Besonderen, wenn wir doch eigentlich hier vom Eigeninteresse geleitet sind, wenn man dem folgen möchte.
Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, es ist immer so ein bisschen die Frage, okay, was heißt denn überhaupt Eigeninteresse? Bei ihm klang es jetzt so auch sehr negativ, ne? Dieses egoistisch und so, das klingt so als wäre die Bäckerin, oder sagen wir mal die Pflegerin, ne, nehmen wir es mal als die Pflegerin als Beispiel, die Pflegerin, die arbeitet in der Pflege, als wäre die so sehr egoistisch und hat überhaupt, denkt nur an sich selbst die ganze Zeit. Natürlich denkt sie an sich selbst, ne, geht zum Job, um Geld zu bekommen, um überleben zu kommen. Genau, sonst würde sie vielleicht nicht hingehen.
Zu 99%.
Der Punkt, den ich machen wollte, war, dass sie natürlich erstmal dahin geht, um Geld zu verdienen und das natürlich für sich, ne, aus sich heraus, ne, dieser Egoismus sozusagen, kommt da irgendwie durch. Aber glücklicherweise geht's Pflegekräften ganz viel auch um den Patienten. So, ne, und es geht denen auch ganz viel darum, dass es diesen Menschen gut geht und sie sind nicht kaltherzig dort unterwegs. Die meisten, würde ich jetzt denen zumindest mal unterstellen, dass sie da eben nicht kaltherzig sind, weil so, finde ich, könnte man das schnell lesen, wenn man das Wort Egoismus hört, ne? Dass man dann denkt, die sind da nur, die machen ihren Job, die machen den auch so das Minimum irgendwo, ne? Und dann hört's auf, weil das ist ja dann der Egoismus, der sie vorantreibt die ganze Zeit. Es geht ihnen nur um sich selbst und eben nicht um auch die Patienten. Und das, ja, ich glaube, da würde ich dann das, ja, vielleicht doch noch mal ein bisschen differenzieren mehr. Aber du meintest jetzt, oder deine Frage war ja, warum es überhaupt...
Klar, also zum einen ist es ja bei ihnen so eine Art rationaler Egoismus. Also ja. Das, was du gerade gezeigt hast, ist ja vielleicht eher so ein emotionaler Egoismus. Man ist mit den anderen gegenüber böse. So könnte das wirken. Aber bei ihnen geht es zunächst einmal darum zu sagen, naja gut, wir Menschen sind interessengeleitete Lebewesen. Und unser eigenes Interesse ist jederzeit zugleich im Vordergrund als das Interesse meines Gegenübers. Und jetzt ist es nun mal so, dass wir in einer Welt leben, wo wir zum Leben Geld brauchen, also in dem Falle dann ist das Motiv der Arbeit dadurch begründet, dass wir leben wollen. Und dann ist natürlich das eigene, das ist dieser rationale oder rational egoistische Moment. Die Frage war, warum moralisch handeln, wenn wir doch eigentlich alle immer nur auf unser eigenes Interesse gucken?
Ja, also wenn man es jetzt dann mit diesem Menschenbild beantwortet oder beantworten würde, dann wäre das natürlich ein, okay, man hat vielleicht ja auch gewisse Werte verinnerlicht, ne, ein gewisser, wie man sich zu verhalten hat, hat man vielleicht auch erzogen bekommen und dann verhältst du dich auch so moralisch, weil wenn du es nicht tun würdest, dann hättest du ein schlechtes Gewissen und das wäre ja doof für dich. Dann könnte man das so verargumentieren, dass man aus egoistischen Gründen jetzt einer obdachlosen Person Geld gibt, nicht damit diese obdachlose Person es besser hat im Leben, sondern damit man selber das gute Gefühl hat, etwas Gutes getan zu haben. So könnte man die Frage nach der Moral beantworten mit diesem Menschenbild. Ja.
Um dann nochmal Adam Smith vielleicht einen Tick näher zu kommen, was meinst du, wenn du sagst Gewissen?
Das kann ich nicht.
Es scheint ja eine Grundlage zu sein.
Jetzt gerade in dem, was ich...
Ja, genau. Hättest du das nicht, dann wäre wäre das Argument quasi nichtig. Also
ja, ich habe es ja so ein bisschen eingeleitet mit dem, wie man vielleicht erzogen wurde, sozialisiert wurde und was man für Werte hat. Und dass man dann natürlich die eigenen Werte, wenn ich es jetzt so umschreiben möchte, irgendwie gerade mit Worten, dass man diesen eigenen Werten natürlich nicht enttäuschen möchte. Und eben diese Enttäuschung könnte man vielleicht als das Gewissen, was aufschreit, umschreiben. Aber es ist eher das Gefühl, was du, glaube ich, genauso kennst wie ich, wenn man ein schlechtes Gewissen hat.
Darauf wollte ich hinaus. Es ist scheinbar ein Gefühl. Also das ist noch ein weiterer Aspekt. Ne? Also vorher ging es eher um so rationale Dinge, das eigene Interesse. Und jetzt kam noch das Gefühl hinzu. Und scheinbar führen Gefühle dazu, dass wir unser Handeln vielleicht auch anpassen. Dass wir dann, in deinem Falle, so wie du es gerade erläuterst, auch moralisch handeln. Also Gefühle und dann darauf aufbauend das Gewissen und dann vielleicht damit einhergehend Schuldgefühle sind irgendwie wichtig. Und so ähnlich sieht das auch Adam Smith. Also er sagt, der Mensch ist nicht nur ein rein rational egoistisches, Eigeninteresse geleitetes Wesen, sondern natürlich auch eines, was Emotionen beinhaltet. Also wir lassen uns, sagt er jetzt, beobachtet er, so wie das PhilosophInnen häufig machen, wir lassen uns von Gefühlen beeinflussen und dann doch gar nicht so häufig von rationalen Überlegungen, sondern es sind dann doch auch häufig Gefühle, die unser alltägliches Leben beeinflussen, wie Motivation entstehen, da sind Gefühle dahinter.
Dem würde ich zustimmen, auch im Politischen sehr oft. Ich glaube, das ist auch ganz viel Rationalisierung, denn so im Nachhinein, keine Ahnung, man hat einfach das Gefühl, ich bin links, so, und dann verargumentiert man es sich selbst mit politischen Theorien, was auch immer. So, ja. Ne? Aber erstmal an erster Stelle steht vielleicht das Gefühl, was man hat.
Und für ihn ist es jetzt so, dass wir durch unsere Gefühle, unter anderem, gleich kommt auch der Begriff der Sympathie hinzu, dass wir, wenn es um moralisches Handeln geht, von unseren Freunden oder auch von unseren Feinden, aber im Besonderen, nehmen wir erstmal unsere Freunde, das ist ein Tick einfacher, wir das nacherleben, was Schmerz bedeutet, wenn wir sehen, dass ein Freund oder eine Freundin oder ein Geschwisterteil Schmerz erlebt, dann können wir das nachempfinden. Wir haben quasi auch einen Schmerz zweiter Ordnung und orientieren.
Das nennt er so, oder?
Nee, das nenne ich jetzt so.
Okay.
Aber es machen PhilosophInnen gerne mit erster Ordnung, zweiter Ordnung. Mhm. Und orientieren dann unser Verhalten daran. Das eingängigste Beispiel ist ja vielleicht irgendwie, du hast eine kleine Tochter oder einen kleinen Sohn, der oder die weint und du orientierst dein Verhalten daran. Du empfindest nach, dass die Person traurig ist. Und dann orientierst du dein eigenes Verhalten daran und schickst sie ins Zimmer. Keine Ahnung, besser nicht.
Andersrum vielleicht sogar noch eher, ne?
Oder auch andersrum.
Also du als Vater bist traurig und das sieht deine kleine Tochter und wird dann auch traurig. Oder du lächelst und, ne, Spiegelneuronen und das Kind fängt auch an zu lächeln.
Ja, Ja. Wobei das Beispiel dann vielleicht weniger mit Gefühlen zu tun hat.
Genau.
Also das würde ich da nochmal ausklammern. Aber es heißt für ihn, Moral ist etwas, was mit tief sitzenden Gefühlen zu tun hat. Mit, auch mit Persönlichkeiten letztlich. Und wie nah uns eine Person ist, desto intensiver sind auch die Gefühle, die wir da nachempfinden. Und er sagt, das ist, nur das alleine ist Grundlage der Moral, weil Gefühle so handlungsmotivierend sind. Erst durch die Gefühle entsteht die Motivation, tatsächlich zu handeln, zu helfen, etc. Und das ist ein direkter Angriff an Kant, der ja auch zu der Zeit gelebt hat, der eher eine abstraktere, universal, also mit universellen Prinzipien geleitete, vernunftbasierte Moraltheorie aufgebaut hat. Und er sagt, na, es geht weniger dann doch um Vernunft, auch wenn das Eigeninteresse da bleibt und auch er nicht frei in seiner Moraltheorie von Vernunft ist. Doch entscheidend ist letztlich, sind die Gefühle. Ja.
Klingt ein bisschen so wie, also Kant, wie es sein sollte und wie es logisch Sinn ergibt und Smith dann ein bisschen, wie es halt einfach ist.
Vielleicht so ein bisschen, ja.
Also man kennt es ja auch, dass man natürlich Mitleid hat, Mitleid, ne, als dann ja auch ein Gefühl, was sich da überträgt. Du empfindest Leid, ich habe Mitleid, mit dir auch Leid. Natürlich bei Menschen, denen ja man nahe ist, aber auch, also auch in unmittelbarer Nähe sozusagen, ne? Also ich, wenn jetzt, gibt's doch dieses Beispiel, wenn jemand jetzt hier in einen See fällt, dann springe ich sofort rein und hole diese Person raus aus dem See und rette sie. So, ne? Gleichzeitig gibt es Menschen in anderen Ländern, die vielleicht von Hunger geplagt sind, auch zu eben diesem gleichzeitigen Moment. Und ich könnte ihnen genauso gut helfen, indem ich da jetzt Geld schnell hin überweise. Aber das tue ich nicht, weil das vielleicht, ja, weil ich dann nicht diese Sympathie dann vielleicht direkt empfinde und dieses Mitleid sofort spüre, so unmittelbar, wie wenn es direkt vor meinen Augen passiert.
Ja, ja. Und das geht sogar weiter und das sind schon mal zwei Begriffe. Er spricht jetzt, bei moralischen Urteilen geht es für ihn um Mitgefühl und Sympathie. Ne, du hast gerade Mitleid gesagt. Mhm. Für ihn ist das auf der einen Seite Mitgefühl, ein ähnlicher Begriff. Und Sympathie, die dann genau eine Grundlage für unsere Moral sind. Und das Mitgefühl ist auf der einen Seite das, in andere Menschen sich hinein zu versetzen. Und das hast du vorhin auch gesagt, das war ganz spannend eigentlich, dass es beim Nachvollziehen nicht nur darum geht, jetzt direkt genau das gleiche Gefühl zu haben, das entsteht vielleicht, ein ähnliches Gefühl, sondern es geht vielmehr darum, die Situation zu verstehen. Und erst durch das Verstehen der Situation, warum jemand so fühlt, also ich brauche quasi die dazugehörigen Kognitionen, erst dann komme ich wirklich in die Lage mitzufühlen. Und das ist ja auch häufig der Fall, wenn jetzt einfach nur, ich habe jetzt nur ein plumpes Beispiel vielleicht, ein Obdachloser auf der Straße sitzt und du siehst ihn da und gehst einfach an ihn vorbei. Okay. Jetzt ist aber vielleicht ein Obdachloser, der vorher mit dir irgendwie gesprochen hat und seine Lebensgeschichte, die er erzählt hat, die hat dich berührt. Und dann bist du auf einmal vielleicht traurig oder hast ein anderes Gefühl, was dazugehört. Aber du hast quasi nachempfunden, wie es dieser Person geht und das intensiviert dein Gefühl. Wenn du weiß nicht, du siehst, dein Kind ist im ersten Moment vielleicht traurig, dann macht dich das auch so ein bisschen bedrückt, kannst aber nachempfinden, dass irgendwie von dem Kind die Mama gestern gestorben ist und dann noch irgendwie gemobbt wurde in der Schule und zack, sind deine Emotionen viel intensiver. Und du kannst es richtig, richtig nachempfinden, was dort eigentlich geschehen ist. Also mitfühlen ist auch immer ein Mitverstehen. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, weil ich glaube, das geht häufig verloren, wenn man über das Mitgefühl spricht.
Das ist jetzt auch nach Adam
Smith. Genau, das ist auch nach Adam Smith. Das heißt auch, wenn man mitfühlen möchte mit Geflüchteten, dann geht es auch darum, das mitzuverstehen, woher die kommen, welche Motive die hatten, was denen vorgefallen ist.
Um es fühlen zu können, Ne? Das ist jetzt nur Mittel zum Zweck. Eigentlich am Ende, schlussendlich ausschlaggebend, ist dann schon das Gefühl, was einen dann dazu bringt, wiederum moralisch zu handeln.
Ganz, ganz genau. Aber du brauchst auch dieses Mitverstehen letztlich. Das ist schon mal wichtig. Und dann spricht er auch, das ist eigentlich so sein Hauptbegriff oder sein Hauptwort, er spricht eigentlich am liebsten dann immer von Sympathie als Grundlage ethischer oder moralischer Entscheidungen, weil Sympathie meint nach ihm den Prozess des Nachempfinden, sich in die Lage hineinzuversetzen und dass es für ihn etwas ist, was dann auch ja alle Gefühle letztlich beinhaltet und dann auch noch intensiver wird. Also wir das vielleicht ein bisschen ausführen. Wir bewerten moralische Entscheidungen als gut, wenn wir auch eine gewisse Sympathie, eine gewisse Form der Zuneigung vielleicht auch für die gewisse Emotion des Handelnden haben. Und erst das ist das, was uns tatsächlich dann moralisch motiviert, in die Handlung zu kommen. Es ist nicht nur ein dann darüber nachdenken, sondern durch die Sympathie ist es ein tatsächliches moralisches Handeln. Das, vielleicht ist es ein gutes Beispiel, dass wir, weil wir vielleicht mehr Ähnlichkeiten haben oder die Personen dichter dran sind, aber natürlich viel mehr in Deutschland beispielsweise mehr Sympathie gezeigt haben damals, als die Anschläge in Paris waren und wir viel betroffener waren, als wenn wir uns jetzt Anschläge in Afghanistan oder so angucken, wo vielleicht sogar noch viel mehr Menschen gestorben sind, aber weil wir offenkundig vielleicht durch die Staatsbeziehungen etc. und dadurch, dass sie viel dichter dran sind, mehr Sympathie mit den Franzosen als dann vielleicht mit den, weiß ich nicht, oder auch IrakerInnen haben, erst dadurch entsteht dann auch ja ein starkes Nachempfinden, das Mitgefühl steigt, die Emotionen kochen und man wird motiviert, etwas zu tun. Und für ihn kommt jetzt noch hinzu, dass er sagt, dem zugehörig ist noch, dass wir bei moralischen Handlungen, sagt er, das brauchen wir quasi, weil das wichtig ist, weil sonst kommt auch doch immer noch so dieses Eigeninteresse durch oder wie gelingt es uns tatsächlich, Sympathie für die Menschen und die Tiere zu erlangen? Also wie schaffen wir das, authentisch nachzuempfinden, Motive zu erkennen, nachzuerleben? Wie schaffen wir das eigentlich? Da brauchen wir noch was, sagt er, nämlich eine innere Distanz. Er nennt das auch einen unparteiischen Beobachter oder eine Beobachterin. Das brauchen wir, damit wir durch diese innere Instanz auch die Handlungen unsere, aber auch die der anderen, als möglichst objektiv oder aus einer möglichst objektiven Perspektive bewerten zu können. Und jetzt wird es natürlich so ein bisschen, nicht komplizierter, aber jetzt wird es so ein bisschen abstrakter quasi. Ne? Also er sagt, wir brauchen diesen unparteiischen Beobachter, Beobachterin. Die ist total wichtig, da wir sonst in der Gefahr sind, dass wir gerade einen Schmerz erleben oder eine Traurigkeit erleben und die vielleicht auch im ersten Moment, weiß nicht, zu intensiv ist. Und da es auch dann wichtig ist, dass wir quasi einen Beobachter in uns haben, eine Instanz, die einmal, das quasi wie so ein Check-System, die einmal guckt, okay, ist das gerade angemessen oder bist du auch schon auf die Perspektive des anderen quasi tatsächlich eingegangen?
Welches Problem löst jetzt dieser unabhängige Beobachter, neutrale Beobachter? Der ist in mir, das ist so ein quasi eine Rolle, die man versucht einzunehmen. Ja. Oder das ist jetzt keine Person wirklich, die da draußen steht, das meint er jetzt nicht, ne? Nee. Okay. Und welches Problem löst dieser Beobachter? Also in was für eine Situation, wenn ich jetzt vielleicht mich moralisch nicht richtig verhalte, weil ich keine Sympathien für XY habe?
Ja, genau. Also er sagt letztlich, und dann auch gleich ein Zitat dazu, dass seine Sympathien stärker ausgeprägt sind, wie näher emotional das Wesen oder du selbst auch quasi dem gegenüberstehst. Also ja. Er sagt, ne, der Mensch ist mit Sympathie begabt, doch wir fühlen niemals dasjenige, was einem anderen zugestoßen ist, mit gleicher Leidenschaft, als wenn uns dies widerfahren wäre. Aber um dieser gleichen Leidenschaft näher zu kommen, brauchen wir ein unparteiischen Beobachter, damit wir als Menschen insgesamt zusammenleben oder gelungen und stabil zusammenleben können.
Damit wir gelungen und stabil zusammenleben können. Aber sorry, warte, ganz kurz nochmal die Frage. In was für eine Situation brauchen wir das jetzt um, damit ich mich besser hineinversetzen kann in Personen, für die ich keine Sympathien habe? Oder geht es eher darum, vielleicht habe ich zu viel Sympathien für eine bestimmte Person und habe so einen moralischen Überdruss und da geht es auch mal einen Schritt zurückzugehen?
Ja, mehr, dass die Sympathie führt dazu, im ersten Moment die Wut nachzuempfinden von einer Person beispielsweise, die auf jemanden wütend ist. Und der unparteiische Beobachter geht nochmal in die Vogelperspektive und sagt, aber erlebe auch die Emotionen nach, auf den die Wut gerichtet ist. Also was waren seine Motive oder was sind seine Emotionen?
Okay, das ist ein Korrektiv eher.
Ja,
oder es geht eher um um dieses Negative, das irgendwie
genau, zu vermeiden. Negative, Korrektiv und auch so ein bisschen, dass die Perspektiven aller ernst genommen auch werden. Also ist nicht so ein bisschen ein Streit in der Beziehung und du bist total wütend auf deinen Freund, weil der, keine Ahnung, nicht aufgeräumt hat. Und dann kommt er nach Hause und du reagierst sofort total mit Wut auf ihn, weil er wieder nicht sein Versprechen gehalten hat. Keine Ahnung. Und der unparteiische Beobachter ist jetzt dafür da, dass er das Urteil über das Verhalten so formuliert oder modelliert, dass es so ausschaut, dann wie es vernünftigerweise, was wäre vernünftig in dem Moment zu tun. Und vernünftig wäre vielleicht im ersten Moment auch zu gucken, okay, also vielleicht auch dann erstmal zu fragen, ey, was war denn los? Vielleicht hat er nicht aufgeräumt, weil er an dem Tag einen wichtigen Arbeitstag hatte und den Zug verpasst hatte. Und also es geht eher dann wieder, dieser unparteiische Beobachter bringt auch wieder so eine gewisse Vernunft und dieses vernünftigerweise in die Moral wieder hinein. Und da geht's ja
wenn
dann
die Sympathie, aber es ist auch ein bisschen, wenn die Sympathie fehlt dann, oder?
Ja. Sympathie heißt nicht immer für ihn gleich, weiß ich nicht, altruistisch und pädagogisch auf jemanden einzuwirken, sondern zunächst einmal wirklich zu sagen, okay, wir haben Sympathie, also das Nachempfinden, Nacherleben und das Verstehen, warum etwas ist. Jetzt ist es aber leider so, dass Gefühle für uns dann doch, weil wir egoistisch und unseren eigenen Interessen geprägt sind, stets wichtiger sind als die Gefühle der anderen. Und dafür ist dann der unparteiische Beobachter da quasi, ist auch wie so ein Ideal zu verstehen, ne? Es ist eher wie so ein Ideal, an dem wir uns ausrichten können und doch mal einmal zurück, unparteiische Beobachter, was eigentlich gerade passiert. Ich merke gerade, mir sind meine Emotionen wieder viel wichtiger als alle anderen. Mein Eigeninteresse. Ah, okay, die haben auch Interessen. Das ist quasi wie der Film, ach, Blickwinkel. Es gibt verschiedene Blickwinkel auf die Situation. Und das ist quasi wie so eine unterstützende innere Instanz, die dann aber zu moralischen Handeln führt. So Adam Smith.
Also er geht schon auch davon aus, dass wenn er jetzt zwei Menschen mit Gefühlen im Raum stehen, dass man dann auch schon erstmal auf seine eigenen Gefühle guckt, als auf die der anderen.
So. Genau, das passiert im ersten Moment. Und im zweiten Moment ist es dann, dass wir in so eine Abstandsgewinnung von unseren eigenen Gefühlen kommen und die anderen authentisch mit einbeziehen. Das ist dann der Aspekt der Sympathie, der dann aufkommt. Im ersten Moment sind es Eigeninteresse und eigene Gefühle. Und dann im zweiten Moment ist es so diese Abstandsgewinnung, dieses Nachempfinden, nochmal zu gucken, Motive zu verstehen und ja, dieses wirklich hineinzuversetzen in die Perspektive des jeweilig anderen.
Und das ist dieser Beobachter, dieser Neutrale?
Genau, das ist der unparteiische Beobachter, was der auch ja in vielen Moraltheorien immer wieder Einklang oder immer wieder teilgenommen hat. Nicht nur bei
und geht es dann noch quasi weiter? Ist dann der nächste Schritt wieder dadurch, dass ich, du meintest ja auch vorhin, Sympathie hat auch etwas mit Verstehen zu tun, ne? Die andere Person zu verstehen. Und für mich klingt dieser neutrale Beobachter auch ein bisschen wie jemand, der dazu führt, dass ich eine andere Person verstehen kann überhaupt. Und ja, dann vielleicht auch wieder im nächsten Schritt sozusagen Sympathien mit einer Person aufbauen kann.
Ja,
absolut. Also ist das auch etwas, was aufeinander aufbaut?
Ja, das baut aufeinander auf jeden Fall auf. Und ja, macht das dann wie gesagt, deutlich, was ich gerade eben auch hervorgehoben habe. Und dass wirklich vielleicht in erster Linie das Eigeninteresse aufkommt in jeder Situation vielleicht auch. Und aber dadurch, dass wir sympathiebegabt sind, mithilfe des unparteiischen Beobachter, wir dann auch moralisch handeln können und das auch automatisch häufig tun. Also das passiert ja auch, ist ja nicht nur rein abstrakt, sondern das passiert ja auch sehr, sehr häufig, dass wir nochmal selber überlegen, das nachempfinden, schauen, welcher Rolle sind wir eigentlich gerade, wie können wir irgendwie versuchen, so einen objektiven Beobachtungsposten auf einen selber einzunehmen. Und das baut er quasi nochmal aus, da hebt es hervor.
Also es sind schon Dinge, die parallel gleichzeitig
klar
passieren.
Und dieser unparteiische Beobachter ist für ihn, der ist auch immer geprägt von Werten in der Gesellschaft, von Normen, von Einflüssen. Davon kann der unparteiische Beobachter sich oder kann sich vielleicht moralisches Handeln, machen wir mal so, nicht freimachen, sondern es ist Teil der Wirklichkeit, ist ja auch irgendwie logisch. Wir handeln moralisch anhand von Werten und Normen, so, die begründen das dann ja auch nochmal, sondern die Werte. Und der unparteiische Beobachter kann aber auch da nochmal eine Möglichkeit sein, auf eine kritische Distanz zu gesellschaftlichen Normen zu gehen. Also auch da immer mal wieder zu gucken, ja, führt das wirklich jetzt dazu, dass ich in so einen Sympathiemodus reinkomme oder bin ich die ganze Zeit doch nur bei meinem Eigeninteresse und bei meinen eigenen ersten Gefühlen? Also bin ich nur bei meinem Gefühl der Angst die ganze Zeit, weil ich Angst vor Migration habe, oder bin ich mithilfe des unparteiischen Beobachters auch in die Rolle gekommen, die Sympathie, die mir angeboren ist, zu wecken für die mir gegenüber sind, für andere Personen, für mich selbst etc. Also das ist immer nochmal so eine unterstützende Instanz, wie so ein Korrektiv vielleicht.
Okay, also nur um es nochmal, ich wiederhole es gerade nur nochmal ganz kurz und nur um es klar zu machen, weil du hattest ja erst mit der Sympathie angefangen, ne?
Ja.
Und da hattest du schon geredet von, man muss auch rational sich hineinversetzen können in eine andere Person. So, ne? Ja. Und dann bist du quasi didaktisch weitergegangen hin zu dem neutralen Beobachter.
Genau.
Deswegen dachte ich erstmal, gut, Sympathie als ein Punkt, da geht's um Verstehen, da geht's um Fühlen. Und dann kam noch dieser neutrale Beobachter hinzu als nächster Punkt. Aber eigentlich, sonst korrigiere mich nochmal, falls ich es jetzt falsch verstanden habe, ne? Deswegen wiederhole ich es jetzt gerade, ist dieser neutrale Beobachter, ist schon Teil dieses Sympathieprozesses auch, wegen dieses rationalen Verstehens, oder? Das ist dann dieser neutrale Beobachter, der genau das tut, rational erstmal draufblicken und versuchen, eine Person zu verstehen. Und dadurch entsteht dann auch, oder kann besser Sympathien entstehen.
Ja, okay. Das läuft quasi parallel und ist immer noch mal wie so einer, der einen dran erinnert, ob man auch diese unparteiische Perspektive auf die Situation eingenommen hat oder ob man sich hat überrennen lassen von den ersten Gefühlen, die automatisch kommen. Und wie dichter uns etwas ist, desto intensiver ist es
vielleicht auch. Also es ist ein Ermöglicher von Sympathien, es ist aber auch ein Regulator von Sympathien oder Apathie.
Ja.
Dann ja auch gegenüber anderen Menschen.
Ganz genau. Und er sagt jetzt, all das brauchen wir, damit soziale Systeme, damit Gesellschaft funktionieren kann. Also wir brauchen Sympathie, wir brauchen diesen unparteiischen Beobachter, wenn es darum geht, eine beständige, gerechte Gesellschaft zu haben, wo es auch manchmal um eine Form der Selbstbeherrschung geht. Also wenn wir vorher sagen, vieles ist motiviert durch das Eigeninteresse, dann auch sich selbst mal zu beherrschen, sich selbst zurückzunehmen. Nur dann ist Harmonie, was total wichtig ist, um Stabilität zu haben, weil das war es auch zu seiner Zeit, ne, überall immer auch sehr viele kleine Kriege etc., ganz Europa, ist Beständigkeit und Stabilität natürlich total wichtig. Und dazu braucht es Harmonie, dazu braucht es faire Prinzipien in einer Gerechtigkeit. Und faire Prinzipien können nur dadurch entstehen, dass wir uns in die Perspektive anderer mithilfe auch dann des unparteiischen Beobachtern und der dann auch, wie gesagt, mit der Sympathie im Zusammenhang steht, darauf verlassen können, den einsetzen können und dadurch auch moralisch handeln.
Naja, okay, also ist sein Menschenbild von dem Egoisten. Damit geht's quasi los, aber da hört's noch nicht unbedingt auf, ja, weil es noch diesen, dann doch noch die Vernunft, diese Rationalität gibt, die diesen Wolf irgendwie zügeln kann, domestizieren kann. Da musste ich auch eben gerade dran denken an dieses, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf.
Ja, ist ja auch eine ähnliche Zeit, ja.
Aber den, da würde dann Adam Smith schon sagen, okay, ja, so ist es erstmal, so wird man vielleicht, keine Ahnung, geboren. Aber es gibt da noch so etwas wie eine Vernunft, die das zügeln kann.
Genau, es gibt eine, ja, auf der einen Seite ist es immer logisch, rational, seinem eigenen Interesse zu folgen. Sein eigenes Interesse ist nach ihm eigentlich auch eines, dass es darum geht, möglichst lange und glücklich und stabil in einer Gesellschaft zu leben. Mhm. Wenn das alle tun, nach dem eigenen Interesse zu handeln, was eines ist, dass man, sag mal, stabil lebt, dann brauchen wir keinen starken Führer nach ihm. Darauf komme ich gleich im dritten Kapitel. Mhm. Wir brauchen nicht den Leviathan. Der ist quasi nicht notwendig, sondern wenn wir alle danach handeln, nach dem eigenen Interesse, dann muss es ja auch unser Interesse sein, dass es den anderen gut geht, sonst gibt es Aufstände, gibt es Kriege etc. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ist es noch zusätzlich so, dass wir auch Gefühlsmenschen sind und Gefühle beeinflussen unser Handeln immens. Das ist quasi so die Triebkraft, die Motivation zum Handeln. Und da basiert unser moralisches Handeln auch auf Sympathien, nämlich das Nachempfinden, das Nacherleben, das Verstehen der Person und dann im Prozess des Verstehens oder der Sympathie, dass wir dann auch nochmal immer unseren unparteiischen Beobachter hinzuziehen oder Beobachterin, weil er sie in der Lage ist, da nochmal in so einem, ja, im Sinne eines Idealzustandes, so einer objektiven, richtig moralischen Handlung näher zu kommen. Weil sonst sind wir häufig dann, haben wir auch Sympathie im ersten Moment, keine Ahnung, mit Menschen, die Angst haben vor Migration ganz, ganz stark. Haben wir vielleicht Sympathie, weil wir sehen, oh, der Mensch hat Angst. Und im zweiten Moment nehmen wir dann da mit den unparteiischen Beobachtern zu und sehen, okay, aber es geht eigentlich dann darum, um eine Migrationsdebatte und auch die Personen, die hier, die flüchten, sind mit einzubeziehen in das moralische Urteil. Und das, dazu brauchen wir quasi den unparteiischen Beobachter, um auf so einer, ja, wie so ein Richter wirklich, dass wir nicht sofort den Verurteilten auch verurteilen, sondern schauen, okay, ein bisschen offen das halten und gucken, wo die Reise hingeht und die Perspektiven möglichst vieler mit einzubeziehen.
Aber dann schon doch auch aus einer egoistischen Perspektive heraus.
Ja,
ne? Okay, dann ist das, was ich ja eben gesagt habe, dann wohl doch falsch, nämlich mit diesem Domestizieren, weil es geht da gar nicht darum, den eigenen Egoismus zu domestizieren, so sozusagen, meinst, ne? Ja. wie ein Wolf, wo man denkt, ah nee, und dann geht's nur um mich und nee, ich nehme mal hier noch einen Schritt zurück und der neutrale Beobachter, der hilft mir jetzt nicht egoistisch zu sein, sondern es ist eher so, dass mir dieser neutrale Beobachter einen vernünftigen Blick darauf gibt, wie wir in einer Gesellschaft zusammenleben können, damit es mir besser geht.
Ja.
Das ist es
eher. Das ist es eher.
Okay. Ja, ein bisschen auch ein trauriges Menschenbild irgendwie, aber ja.
Ja, aber vielleicht auch eines, was viele teilen. Jetzt haben wir uns das so ein bisschen angeguckt, also so die Grundzüge seiner Moral.
Es ist bestimmt eins, was viele teilen, weil es ist natürlich auch etwas, über
die Mehrheit würde ich sogar
passen. Letzte Folge, ich weiß es nicht, welche jetzt wann kommt, hier mit Niklas Luhmann, mit Systemtheorie, ne, in was für System leben wir, was für eine Logik haben bestimmte Systeme und wir leben natürlich auch in einem System, das wollte ich sagen, was natürlich auch von Egoismus sehr stark geprägt ist, ne, von Durchsetzungsfähigkeit auch, ne, im Kapitalismus, im Job muss ich natürlich immer, ja, mich auch schon gegen andere Leute durchsetzen, damit ich eben nicht dann die Person bin, die schlussendlich arbeitslos ist und als Mahnmal sozusagen dastehe für andere Menschen, die ja eben in ihrem Job bleiben wollen. So, ne? Also es ist schon ein gewisser Egoismus, der da ist. Und dann ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Frage vielleicht. Ne? Was war jetzt zuerst? War jetzt zuerst das Menschenbild da oder der Mensch da, wie er eben ist, der egoistische Wolf, um dann nochmal bei Thomas Hobbes quasi, ne? So, oder ist es doch eher das System, was uns dazu gebracht hat, so zu sein oder so zu werden.
Das wäre dann Rousseau, ja. Das stimmt. Und ich würde jetzt ins letzte Kapitel gehen, um mal da nochmal zu gucken, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Gesellschaft tatsächlich stabil ist? Oder anders gesagt, wie kriegen wir es hin, dass wir möglichst lange unserem eigenen Interesse folgen, was dann vielleicht auch in letzter Instanz ist, dass es uns gut geht. Was auch immer dann ganz genau gut bedeutet, aber dass es uns gut geht. Und dafür ist es nochmal lohnenswert, sich den Wohlstand aller Nationen anzuschauen.
Kapitel 3. Wohlstand für alle.
Ich habe jetzt nochmal im dritten Kapitel einen ganz kleinen Aspekt der Ökonomie quasi mitgebracht, weil für mich ist schon nochmal interessant, ist zu sagen, okay, dieses Sympathieprinzip ist, oder auch der unparteiische Beobachter, wie so eine Krisenintervention, damit wir möglichst lange stabil und harmonisch zusammenleben. Und er sagt sogar, wenn wir dem Moralprinzip folgen und auch seiner Wirtschaftstheorie, dann ist es eigentlich so, und ich sage jetzt nur im Kleinen, dass das Eigeninteresse weiterhin im Vordergrund ist. Aber das Eigeninteresse zu kollektivem Wohlstand führt. Weil wenn wir das Eigeninteresse als oberstes oder als Leitmotiv anerkennen, dann geht es für ihn darum, dass es möglichst so die Wirtschaft oder auch das politische System, im Besonderen die Wirtschaft, bleiben wir bei der Wirtschaft, die Volkswirtschaft, so aufgebaut ist, dass möglichst viel Freiheit da ist. Es geht fast um so eine maximale Form der Freiheit, damit jeder nach seinem Interesse da auch tatsächlich als Akteur oder Akteurin auftreten kann. Also für ihn ist so der freie Wettbewerb, die Reduzierung des Staates, die Maximierung des Marktes sind total relevant, um dann dort auch innerhalb der Freiheit seinem Interessen nachzugehen.
Und schlussendlich ist das doch aber dann quasi alles zurückzuführen auf eben dieses Menschenbild, oder? Ja. Weil das spiegelt sich ja dann gerade sehr darin. Es geht um egoistische Individuen oder egoistische Unternehmen, ne, die egoistisch erstmal handeln und ihr eigenen Gewinn maximieren möchten. Gleichzeitig wäre es dann aber so, weil das hatten wir ja dann quasi vorhin auch, ja, aber du guckst auch auf andere, weil du willst ja auch, dass es den anderen besser geht, damit es eben dir auch besser geht, weil wir in einer Gesellschaft leben.
Ganz genau. Und da ist dann auch das Prinzip der sozialen Verantwortung wichtig für ihn, weil er sagt, auch Unternehmen, besonders sagen wir mal, die zu Reichtum gekommen sind und dann auch wieder vieles verteilen, sagt er, durch die Arbeit, die geschaffen wird, dann kommen wieder andere zu Reichtum, das ist so ein bisschen die Idee, aber dass die soziale Verantwortung dadurch auch begründet ist, dass nur durch soziale Verantwortung Stabilität und das Wohlergehen, ja, Krisenprävention entstehen kann. Und soziale Verantwortung bedeutet für ihn, dass der unparteiische Beobachter und die Sympathie hinzukommen, auch für Institutionen und nicht nur für einzelne Individuen, sondern auch für Unternehmen, die auch die haben und benötigen für eine langfristige, geschützte Gesellschaft ohne Revolte und Revolution den unparteiischen, sympathischen Beobachter. Das heißt, auch wirtschaftliches Handeln benötigt oder muss auch moralisch akzeptabel sein. Nur dann ist Stabilität und Wohlergehen authentisch, langfristig gesichert.
Okay. Also Politik im Prinzip, die auch einen Teil spielt dabei.
Ja.
Also keinen komplett entfesselten, freien Markt, ne? Oder halt ein Unternehmen, Menschen, die einfach komplett egoistisch handeln, sondern es gibt dann auch noch einen unparteiischen Beobachter.
Aber er ist eine innere Instanz auch. Also
auch als innere Instanz? Ja, okay, ich dachte jetzt gerade so manifestiert im Sinne von einer Politik, die da draußen ist, die etwas
Also tut. Möglichst wenig Staat. Also klar gibt es das noch für gewisse Aufgaben, aber möglichst wenig Staat. Eigentlich ist das aus dem eigenen Interesse, sollte das folgen, dass wir auch diesen unparteiischen Beobachter die ganze Zeit mitdenken. Also, dass die Stabilität der Gesellschaft erhalten bleibt. Das ist eine, eine Krisenintervention gibt. Deswegen sagt er ja auch.
Weil sonst auch mir wieder schlecht, also genau, ne, ohne Gesellschaft, wenn es keine Ahnung, hier eine Revolution, Revolte irgendwie in diesem Land stattfinden würde, dann würde es auch diversen Unternehmen auf einmal gar nicht mehr so gut gehen.
Ja.
Deswegen. Weil die vielleicht streiken würden, demonstrieren würden, nicht mehr zur Arbeit gehen würden, andere Dinge im Kopf hätten.
Ja, deswegen ist wichtig für ihn, nicht nur nicht blind moralisch zu handeln, sondern authentisch moralisch im Sinne der Sympathie und des unparteiischen Beobachter zu handeln. Und aus dem Grund sagt er auch, dass so jemand wie Elon Musk nicht moralisch handelt. Also er hat den Aspekt des unparteiischen Beobachters verloren. Also stellen wir uns eine Welt vor, die rein aus Elon, vielleicht auch noch mal aus 2, 3 mehr von solchen Elon Musks besteht, oder dass er noch intensiver und größer wird, dann ist es vielleicht so, dass er sich bewegt in der freien Marktwirtschaft, dass es dadurch Innovationen gab durch, weiß ich nicht, Elektromobilität, Raumfahrt. Es gab sicherlich Innovationen, aber wenn alle so handeln würden, wie Musk es tun würde, dann würde es dazu führen, dass es so exponentiell dieser übermäßige Reichtum zentralisiert wäre auf ganz, ganz, ganz wenige Personen. Also es ist ja überreich, ist ja hyperreich quasi schon, ist ja nicht mehr normalreich, sondern einfach Multimilliardäre oder Billionäre. Das ist, hat noch etwas, wo dann das Gemeinwohl so wenig in den Fokus rückt, dass es ja sogar so weit geht, dass solche Menschen diesen unparteiischen Beobachter quasi erschossen haben. Also die benehmen dann den...
Weiß ich gar nicht.
Na, es geht dann darum, dass die Macht für ihn so stark konzentriert ist,
ja,
dass der freie Markt in Gefahr ist. Und dadurch ist der ganze Aspekt von alle Menschen hat nach ihnen, die Welt ist dann stabil, wenn wir alle nach unserem Menschenbild handeln, nämlich nach unserem eigenen Interesse, wird kontaminiert, weil der Wettbewerb wird eingeschränkt. Eine Einzelperson bekommt so viel Einfluss auf so viel Macht im Bereich der Politik. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung. Eigentlich entstehen wieder die Zunften. Es ist eine Marktregulierung, findet von ganz vielen Einzelnen statt. Und der ganze freie Wettbewerb, die ganze Idee mit dem Eigeninteresse bröckelt quasi.
Das fällt in sich zusammen, weil es ein zu großes Eigeninteresse gibt, der nicht mal diesen neutralen Beobachter hat und quasi nicht mehr mit Vernunft agiert.
Und eigentlich müsste
alles akkumuliert, ja, und es einfach die ganze Gesellschaft dann möglicherweise in sich zusammenbricht und er schlussendlich auch nichts mehr davon hat.
Genau.
Wenn es jetzt so ein, keine Ahnung, ja, wenn Musk noch viel größer wäre, ne? Das war jetzt so dein.
Genau, auch die Arbeitsbedingungen, die MitarbeiterInnen-Behandlungen. Und eigentlich müsste er, wenn er aus eigenem Interesse tatsächlich handelt, sollte er auch moralisch handeln, nämlich Sympathie und nach dem Prinzip des unparteiischen Beobachters, weil, das sagt Smith auch, Macht und Reichtum verpflichten. Das ist ein Zitat von Smith. Macht und Reichtum verpflichten, das Wohlergehen der Nation zu fördern. Nur dann ist Stabilität, ist Sicherheit, ist Krisenprävention, ist Wohlergehen, ist gesichert. Macht und Reichtum verpflichten, das Wohlergehen aller Nationen, könnte man sogar sagen, zu fördern.
Und ja, und ich glaube, das wäre so ein bisschen, also wo ich jetzt, glaube ich, nicht mitgehen würde an dieser, also ich finde, ne, verstehe den Punkt, deswegen habe ich es gerade auch nochmal so wiederholt, damit wir auch hoffentlich über das Gleiche reden, aber ich glaube, das tun wir. Ich denke nur, weil du jetzt mit diesem Musk-Beispiel kamst, ne, meintest, wenn man das jetzt noch mehr auf die Spitze treiben würde, möglicherweise, ne, weiß nicht, gibt vielleicht noch ein paar mehr Musks oder Musk kann sich noch mehr durchsetzen in dem, was er gerade tun möchte,
aber er wird
dann fällt alles zusammen.
Ja.
So, ne, dann fällt irgendwie alles zusammen und es macht einfach keinen Sinn mehr und er schadet sich selber, weil er diesen neutralen Beobachter nicht hat.
Und alle zusammenfallen im Sinne von, das Wohlergehen der Gesellschaft ist in Gefahr. Natürlich genau, wird es noch Gesellschaften und soziale Systeme geben, aber die sind dann wieder geprägt durch Krieg und dann ist quasi wieder zurückversetzt im Feudalismus. Ja.
Ich glaube nur, dass Elon Musk, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, aber bleiben wir mal ganz kurz bei ihm, dass Elon Musk das schon auch sehr wohl weiß, dass das Ding nur ist, es reichen so ein paar Brotkrümel, den Menschen, den restlichen Menschen hinzuwerfen. Und man ist gerade immer so, das wäre jetzt so meine Kritik daran, man ist immer so ein bisschen an der Grenze. Ne? Man gibt ihnen gerade so viel, dass sie happy sind. Gerade noch so viel, dass sie nicht, dass keine Revolution entsteht. Wenn es noch mehr Menschen in diesem Land noch schlechter gehen würde, dann würde eben genau das vielleicht passieren. So, ne? Dann würde es Aufstände geben. So. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass Elon Musk oder wer auch immer, die großen Kapitalisten da draußen, die superreichen Milliardäre, die so unfassbar viel Geld haben, dass man es sich gar nicht richtig vorstellen kann, also wirklich nicht vorstellen kann, dass die so viel haben, dass das so eine große Ungleichheit dabei entstanden ist, dass es reicht, ein bisschen ein paar Brotkrümel sozusagen runterzuschmeißen und die allgemeine Bevölkerung, jetzt einzelne Nationen, aber auch global gesehen, scheinbar noch irgendwie damit klarkommen. Ne? Und das wäre so ein bisschen die Frage, ist das, was wir wollen, was quasi ausreicht, ne? Was vielleicht ein erstrebenswertes Ideal ist, weil man kann ja auch historisch sehen, es hat ja schon was auch gebracht, ne? Es gibt ja, weiß nicht, weniger Kinderarmut, es ist ja schon ganz viel auch immer besser geworden, natürlich, ne? Das würde ich jetzt
aber ja nicht durch Musk, sondern ja durch das, was Smith
gepredigt hat. Genau, durch so einen gewissen
freien Markt.
Genau.
Durch eine kapitalistische Ordnung letztlich und weniger durch Propheten, die eine Königsrolle einnehmen wollen. Und auch Könige damals haben sicherlich so gedacht, ich muss den BürgerInnen nur ein paar Brotkrümel hinwerfen. Aber das ist ja sehr häufig in sehr großen Kriegen immer wieder geendet.
Ja, ich glaube nur, dass Elon Musk auch eben genau diesen Adam Smith-Kapitalismus ganz gut vertreten kann. Je nachdem, ne, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass er eben nicht zu einem auf einmal superreichen Diktator irgendwie heranmutiert oder so, sondern dass er schon auch sehr wohl weiß, wo die Grenzen dessen sind, eben diesen neutralen Beobachter noch hat und dass wir trotzdem in so einer Welt leben, in der wir halt leben, in der es so krasse Ungleichheiten gibt und Menschen quasi gerade das haben, was sie brauchen, um keine Revolution anzuzetteln.
Weiß ich nicht. Also
können wir nochmal im Aufnahmeschluss
drüber sprechen? Müssen wir vielleicht 10 Jahre nochmal drüber sprechen, aber jetzt bin ich auch kein Musk-Experte, aber wenn ich mir überlege, wie stark der mit...
Weil superreich.
Mit, vielleicht bleibt... Ja, ich bleib gern bei Musk oder auch bei superreich von mir aus, aber besonders Musk, der ja auch einen starken Einfluss auf Trump hat und auf... Für mich wirkt es schon so, als wenn er auf jeden Fall in 10 Jahren, spätestens wenn Trump tot ist, US-Präsident werden will. Und dann verschwimmt sehr viel dort. Und dann ist das für mich schon eine große Gefahr, dass das Eigeninteresse für ihn, dass der unparteiische Beobachter so weit im Hintergrund gerückt ist, dass der nicht stattfindet und dass dann schon einfach auch eine neue Ordnung entstehen kann oder dass das Wohlergehen vieler Nationen nicht verpflichtend geschützt wird, sondern es vielleicht ganz neue Wege entstehen, die eher mit Krisen zu tun haben.
Könnte sein. Mein Punkt war nur, wir leben ja jetzt schon quasi in diesem Adam Smith Kapitalismus, ne? Zu einem Großteil wird, also ne, ist schon sehr viel ungefähr so umgesetzt. Ist natürlich komplizierter, wie auch hier in Deutschland ist es ja auch eine soziale Marktwirtschaft. Das ist ja dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, dann noch mehr Staat und weniger komplett freier Markt. Aber so ganz vom Grundsatz, vom grundsätzlichen Prinzip ist es ja schon das. Und da finde ich nur, ist es eine Beobachtung, die ich tätige, dass es schon so etwas, ob jetzt Musk oder was auch immer, für Superreiche gibt. Und wir gleichzeitig dieses Brotkrümelprinzip haben, einfach, jetzt schon, so, jetzt gerade in dieser Gesellschaft, auf der ganzen Welt natürlich auch.
Ja.
Und das würde ich schon als Problem beschreiben. Das war sozusagen den Punkt. Und deswegen finde ich es interessant, über Adam Smith auch zu reden, um zu wissen, ja, wieder dieses Henne-Ei-Ding, ist das wirklich dieses Menschenbild? Ist das eine Realität, die einfach so da draußen ist? Oder ist sie geprägt von dem, wie wir schon wirtschaftlich handeln? Oder ist das etwas, was sich gegenseitig vielleicht auch noch bestärkt und dass wir immer selber mehr zu so Kapitalisten werden und das vielleicht gar nicht sein müssen? Weil es mir, ich glaube, ich habe dir das auch schon mal privat gesagt, aber mir ist das so ein, ich finde, das ist ein bisschen ein Unding aktuell, was mich wirklich stört, dass so manche Werte scheinbar verloren gegangen sind, so etwas wie eben Mitgefühl. Da kann man dann streiten, ist das jetzt aus einem egoistischen Grund heraus oder aus einem altruistischen Grund heraus, aber schon so manche Sachen, finde ich, ist mir persönlich aufgefallen, sind weniger geworden. Fast schon so christliche, ich habe jetzt nicht so viel mit dem Christentum zu tun, aber fast schon so christliche Werte wie Nächstenliebe, das ist gar nicht mehr so ein großes Ding irgendwie. Und das fällt mir schon auf. Und das hat natürlich dann auch viel mit, wie sind Menschen, wie, was für ein Menschenbild habe ich und was für ein System leben sie. Und das, finde ich, hat dann auch sehr viel mit Adam Smith scheinbar zu tun. Also so, wie du ihn jetzt zumindest erklärt hast, ne?
Ja.
Also und diese Ökonomie, die ja aus diesen ganzen auch moralischen Überlegungen, denn das hängt ja ziemlich stark miteinander zusammen.
Absolut, absolut. Also letztlich war das jetzt Adam Smith, also wir sind rational egoistisch geprägt, wir haben eine innere moralische Instanz, die auch mit Sympathie, auf Sympathie basiert, vielleicht kann man es so sagen. Und es geht letztlich darum, dass das immer auch unser Interesse ist, dass es uns gut geht, dass wir in einer stabilen Gesellschaft leben. Und da ist es dann wichtig, dass es allen Nationen gut geht. Sonst landen wir vielleicht immer bei Tribute von Panem oder so.
Ja.
Und da ist das Wohlergehen aller Nationen immer auch mit einzubeziehen in dein eigenes, in deinem eigenen Handeln letztendlich, das eigene Handeln selbst.
Aus einem egoistischen Grund.
Ja, also genau, also letztlich kann man auch sagen, das ist jetzt sehr plump, ne? Aber aus meinem egoistischen Grund müsste es doch eigentlich klug sein, weiß ich nicht, dass in Syrien der Krieg endet oder wir gegen, oder ganz viel von unserem Reichtum letztlich sollten wir im besten Falle in, weiß ich nicht, nordafrikanisches Land schicken, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Und ist das nicht die Antwort, damit dann zum Beispiel die Menschen, also die Antwort an Migrationsdebatte eher zu gucken, okay, wie schaffen wir es, dass es allen Nationen besser geht, damit dann diese Völkerwanderung auch nicht mehr stattfinden. Aber die Antwort ja jetzt ist ja eher, okay, lass uns große Mauern bauen und probieren da irgendwie dagegen anzugehen.
Genau, das kann man mit Adam Smith, mit so einem Egoismus.
Genau, man könnte es sogar mit einem reinen
bestimmt
Egoismus.
Bestimmt auch viele Leute, ne, also viele sehr rechte, rassistische Menschen, die auch so argumentieren würden, könnte ich, ne, das sind dann einfach wirklich dumme Motive natürlich, ne, weil da geht's ja dann nicht darum, ich möchte, dass es allen Menschen gut geht, sondern da ist das Motiv vielleicht, ich möchte nicht, dass Menschen mit bestimmter Hautfarbe neben mir wohnen, so, ne, aber vielleicht ist es trotzdem, kommt man zu einem ähnlichen Handeln, dass man denkt, ja, nö, deswegen braucht's Entwicklungshilfe, ganz, ganz viel Entwicklungshilfe, damit es den Menschen dort gut geht. Kriege müssen irgendwie versuchen werden, bestmöglichst zu unterbinden, damit sie da bleiben. So, ne? Dann entweder aus rassistischen Motiven heraus.
Lustig, oder also so ein bisschen lustig, aber
menschenfreundlichen Motiven heraus. Ja. Gleichzeitig könnte man zu ähnlichem Handeln kommen. Leider, ich weiß auch gar nicht, also ja, bestimmt würden die es auch nicht verneinen, aber klar, die Mauer ist denen dann auch recht, weil es ja dann auch egal ist, weil die Sympathie denen dann scheinbar fehlt mit eben diesen Menschen und die dann denken, ja gut, dann die Mauer und die Schießgewehre reichen dann vielleicht auch, ist vielleicht schlussendlich billiger.
Ja, was da wahrscheinlich sogar nicht der Fall wäre.
Wahrscheinlich nicht der Fall, nee.
Aber es ist eher nochmal ein Denken, was sich irgendwie leichter sinnbildlichen lässt, irgendwie so, okay, wir müssen uns vor etwas schützen, also wie bei den Rittern, ich habe viel Herr der Ringe geguckt, genau, es geht darum, Soldaten aufzubauen und eine Festung hochzuziehen. Ja.
Genauso wie beim,
anstatt den Orks eine gute finanzielle Ausrüstung und Bildung zu schenken.
Genauso wie beim Bürgergeld, ich hatte die Debatte jetzt nur so am Rande mitbekommen, aber es gab ja zumindest eine kleine Vorschlag, ob man nicht denen eine Prämie auszahlt, bestimmten
Taui, ne?
Menschen, genau, wenn sie aus ihrer Langzeitarbeitslosigkeit herauskommen. Ich habe es, wie gesagt, nur so am Rande mitbekommen. Es war, glaube ich, auch nur ein Vorschlag, der gemacht wurde. Es war jetzt noch nichts komplett Beschlossenes oder sowas. Vermutlich wird es auch nie kommen.
Aber eigentlich eine gute Idee.
Genau, aber auch da eine ähnliche Sache, ne? Das ist dann auch so ein, okay, man gibt hier anderen Leuten etwas, auch mit dem, gar nicht mit einem altruistischen Motiv, dass man denkt, dem Menschen muss es doch irgendwie besser gehen und das ist doch, das kann doch nicht sein und denen geht's scheiße und hoffentlich kommen die da irgendwie raus und dieser Tausender, dem wird dem bestimmt irgendwie ein bisschen helfen, ne? Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin können sie sich dann mal vielleicht ein gutes Essen leisten oder überhaupt mal für einen Monat gesunde Kost leisten. Darum geht's nicht, sondern es geht einfach nur, ja, hoffentlich kommen sie so aus der Arbeitslosigkeit heraus, damit es der Volkswirtschaft besser geht. Ne? Ja. Also ein sehr egoistisches Motiv eigentlich, was sich aber nicht so gut verkaufen lässt, weil man dann direkt denkt, jetzt kriegen die tausende Euro und ich muss hier arbeiten, kriegen es einfach hinterhergeworfen. Ne? So, das ist dann diese plumpe Denken, die viele Leute haben, obwohl das eigentlich auch sehr egoistisch ist, wie man da handelt.
Ja, vielleicht müsste man das ja. nochmal deutlicher machen, irgendwie, dass man sagt, also mit offenen Karten spielen, weil es ist ja auch dieser egoistische Eigeninteresse Grund, dass man sagt, ey, guck dich an, Arbeitslosigkeit gleich, weiß ich nicht, auch nicht nur Volkswirtschaftslehre, nur mal irgendwie gleich erhöhte Krankheitszustände, gleich mehr psychische Erkrankungen von mir aus. Guckt euch mal an, wie teuer Psychotherapie ist.
Das ist alles zu komplex.
Entweder die gehen jetzt weiter ein Jahr zur Psychotherapie und wir zahlen das mit der Krankenkasse, brauchen wir ein Jahr Psychotherapie pro Person, 20.000 Euro. Oder wir geben denen Taui, wenn die jetzt endlich in Arbeit sind.
Ja. Es ist zu komplex, die Mauer, ne, um Mauer. Bei dem anderen Beispiel wieder zu sein, die Mauer ist das einfachere Mauer. Narrativ, ja. was man da bedient, aufstellen kann. Ja. Die Mauer, die Schießgewehre.
Ja.
So, das ist, macht irgendwie bei vielen Leuten mehr Sinn, unabhängig davon, dass ich es generell doof finde. Wie gesagt, ich würde auch denen einfach so gerne 1.000 Euro geben, einfach damit es denen besser geht, gar nicht, damit sie... Ist dann ein schöner Nebeneffekt vielleicht, wenn es auch, wenn sie in Arbeit kommen, so, ne, und auch für die Volkswirtschaft ist das dann irgendwie gut, aber das wäre dann gar nicht mehr. Ich würde dann schon hoffen, eben nicht nur mal ganz kurz weg von Adam Smith und dem Egoismus zu sein, sondern bei einem Altruismus und zu sagen, Hauptsache, dir geht's irgendwie besser, auch wenn ich davon gar nichts hab.
Doch, hast du ja sogar.
Ich hab auch sogar was davon, aber das ist in dem Moment wirklich, vertrau mir mich ja, nicht meine Absicht, dass wir hier keine Revolution haben oder so, weil es geht denen schon gut genug. Es geht denen gut genug, dass sie noch nicht eine Revolution hier anzetteln. Aber ich will einfach, dass es bestimmten Menschen noch besser geht. Einfach aus einem altruistischen Grund heraus.
Genau, und sogar dann kann man ja trotzdem sagen, okay, wenn, ne, das hast du ja auch gerade gesagt, ist dieser egoistische Moment, dass er sein Menschenbild. Letztlich sagt er, wir sind alles rationale Egoisten. Sondern, ey, komm, ey, wenn ich den, wenn die jetzt regelmäßig wieder arbeiten, warte mal, bin ich nicht der, der sich seit 2 Jahren darüber beschwert, dass die Rente nicht gesichert ist? Ach, Rente hat was damit zu tun, dass Menschen arbeiten und da einzahlen? Hm. Ach so, wenn er dann da arbeitet, dann zahlt er auch jeden Monat, keine Ahnung, 200 Euro dann, schon mal ein.
An diesem Punkt, das wäre dann der neutrale Beobachter,
das wollte ich gerade sagen,
vielleicht einnehmen sollte, der um eben nicht diese fehlt. Apathie zu haben gegenüber Menschen, die jetzt einfach so Geld geschenkt bekommen, sondern diesen
unparteiischen Beobachter. Das ist das erste Beobachter. Gefühl, was dann kommt. Ja. Und das gilt es zu durchbrechen und zu sagen, ey, warte mal, wo ist dein unparteiischer Beobachter, Beobachterin?
Ja.
Was sagt die Person oder der?
Ja.
Und das ist Adam Smith und das war's für heute.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen jetzt eine ganz smoothe Abmoderation. Falls ihr möchtet, könnt ihr uns nämlich gerne unterstützen bei Patreon und bei Steady. Da findet ihr immer nochmal eine Kritik-Episode zu jeder Folge, die wir hier aufnehmen. Also auch Adam Smith. Da gibt's, man hat's auch gerade schon gemerkt, ne? Wir kamen schon so ein bisschen ins Diskutieren herein. Mal schauen, wie der Aufnahmeschluss gleich noch wird. Da gibt's scheinbar auch etwas zu kritisieren, das werden wir dort machen, das könnt ihr dort hören bei Patreon oder bei Steady. Wir laden die Folgen dort immer nochmal früher hoch, auch übrigens, die wir hier aufnehmen. Und Leute, die uns ganz besonders doll unterstützen, werden am Ende einer jeden Episode hier immer nochmal dankend erwähnt. Und in diesem Monat sind das folgende Menschen, die uns dankenswerterweise unterstützen bei Patreon.
Und zwar ist das Muriel, Mieke, Mehmet, Marc, Julian, Josef, Hanna, Erik, Eik, Cleo, Clarissa und Andreas.
Und auf der Seite von Steady ist es der gute Christian M. und Christian F., die uns auf dieser Website unterstützen. Ganz, ganz großen Dank an euch, ganz, ganz großen Dank auch an alle anderen, die hier zugehört haben. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch Adam Smith, so die Grundgedanken von Adam Smith etwas näher bringen, sodass ihr das jetzt schon mal so grob einordnen könnt, wer das überhaupt war und was er Schlaues gesagt hat. Danke fürs Zuhören, bis bald, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.